Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist wieder euer Florian und heute wird es ein spaßiger und ein spielerischer Tag werden. Wir wagen uns auf neues Terrain, wir werden mal etwas Neues ausprobieren, was Teams helfen kann. Ich kannte es bisher selber noch nicht, ich habe es auch selber noch nie gemacht. Von was ich spreche, werdet ihr gleich erfahren. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der mit Teams mal etwas ganz, ganz Neues macht und versucht, aus den Teams die letzten Prozente noch herauszukitzeln vielleicht, aber auch mal neue Perspektiven aufzumachen und zu schauen, wie können wir als Team an bestimmte Dinge herangehen. Wir werden heute über Themen sprechen wie Ungewissheit in Teams, wie wir Entscheidungen treffen, aber auch wie Teams wirken, wenn sie eine Aufgabe bekommen, die sie so vielleicht bisher noch gar nicht kannten und etwas spielerisch daran gehen mussten. Und dazu sage ich, schön, dass du da bist, Jasmin. Wir werden heute bestimmt einen spaßigen Tag haben.
Ja, hi Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe doch sehr, dass es auf jeden Fall auch abenteuerlich wird.
Abenteuerlich ist das Stichwort. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute vor allem die Richtige?
hi, mein Name ist Jasmin Pascal-Justen, ich bin 37 und ich entwickle jetzt mittlerweile seit 2020, also jetzt 6 Jahre, Teams, indem ich mit ihnen auf fiktive Drachenjagd gehe. Und das bedeutet, dass ich mit den Teams ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spiele. Das ist sowas wie Dungeons and Dragons. Das hat man vielleicht schon mal gehört aus Stranger Things oder so. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Methode, um die Teams mal komplett aus der Reserve zu locken und sichtbar zu machen, was im Alltag verborgen bleibt.
Genau, Pen and Paper, das ist das, was ich bisher noch nie gespielt habe. Von daher, wir werden es ja auch gleich einmal durchführen, ein paar Minuten. Du hast was mitgebracht. Ich bin noch gar nicht darauf vorbereitet, das heißt, es wird jetzt meine Spielpremiere werden. Bevor wir dabei einsteigen, lass uns ein bisschen über dein Energielevel sprechen. Was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Also wenn ich jetzt tatsächlich beim Kunden, bei der Kundin im Workshop bin, ne, dann ist natürlich diese eine Sache, die mir da wahnsinnig viel gibt, ist dieser Moment, wenn ich diese Welt, die ich da erschaffen habe im Vorfeld, quasi auf die Spielenden, auf die Teammitglieder loslasse sozusagen und die dann lebendig wird durch das, was die Teilnehmenden dann im Workshop tun. Das ist ja auch für mich jedes Mal eine Überraschung, weil ich auch vorher nicht weiß, was die machen. Das ist immer so ein richtiger Energiekick. Und dann immer natürlich auch am Ende vom Workshop, wenn man jetzt richtig sieht, die Leute gucken sich jetzt plötzlich mit neuen Augen an und da hängt was in der Luft, was vorher nicht da war, da gehe ich dann schon auch immer sehr beschwingt raus.
Glaube ich sehr, die Teamverbesserung. Bevor wir gleich eine Runde einmal hier live spielen werden, eine ganz kurze, erklär doch mal so ein bisschen, vor allem für die Menschen wie mich, die bisher noch nie im Pen and Paper Rollenspiele gespielt haben, was ist das denn überhaupt?
Ja, also ganz prinzipiell sind Pen and Paper Rollenspiele erstmal eine Form von Gesellschaftsspielen. Also so wie es Kartenspiele gibt und Brettspiele, gibt es auch Pen and Paper Rollenspiele. Und da sitzt man dann mit seinen Freunden oder dann in meinem Fall mit den Kolleginnen und Kollegen am Tisch und erlebt durch Erzählen ein fiktives Abenteuer. Ja? Das heißt, auf einer abstrakten Ebene löst man quasi auf erzählerischer Ebene Probleme, stellt sich Herausforderungen, muss da Lösungen finden, muss improvisieren. Und kann eben auch mal eine andere Rolle verkörpern, als man das im Alltag tut. Ja, da gleich der Spoiler, führt meistens dazu, dass man sich eh selber spielt. und dann gibt es eben immer eine Person, die leitet diese Geschichte, die bereitet die Geschichte ein bisschen vor, die weiß, wie die Welt funktioniert. Das ist dann die Spielleitung. Das bin dann, wenn das beim Kunden passiert, bin das ich. Und dann hat man eben die anderen, die die Figuren, die es in dieser Welt gibt, darstellen. Das kann dann zum Beispiel im klassischen Fantasy-Setting ist das dann die Kriegerin und der Magier, die das dann eben zum Beispiel sind und die dann einen Drachen besiegen müssen. Genau, und ich als Spielleitung führe durch dieses Spiel, beschreibe dann, was gerade die Herausforderung ist, dann können die Charaktere, die Leute sagen, was sie tun wollen. Und dann gibt es noch als Zufallselement gibt's immer einen Würfel, der dann noch mit reinkommt, weil je nachdem, wie gut eine Figur ist, also eine Kriegerin wird zum Beispiel in der Regel sehr stark sein, dann wird es der vermutlich leichter fallen, irgendwie eine Tür einzutreten, als jetzt vielleicht jemandem eine Figur, die nicht so stark ist. Und da kommen dann noch Würfel mit rein, um dem Ganzen noch so ein Zufallselement zu geben. Und dann gehen Pläne auch sehr gerne schief.
Genau, das ist schon so der erste Absatz oder der erste Satz, warum das für Teams interessant sein könnte. Das ist ja etwas, was du das schon gesagt, so gesellschaftlich, man spielt das dann abends mit Freunden und eher bei einem Kaltgetränk. Warum ist das jetzt auch eine gute Methode, um das in der Firma in einem Team auszuprobieren?
Ja, im Wesentlichen liegt es daran, weil es ist ob du jetzt ein Pen-and-Paper-Abenteuer spielst oder ob du im Job bist und du machst gerade mit deinen Leuten irgendwie ein Projekt, das ist vollkommen egal, das ist genau das Gleiche. Ja? Das bedeutet, die Struktur von einem Projekt, also ich habe eine einmalige, schwierige Aufgabe, ich habe begrenzte Ressourcen, ich habe ein interdisziplinäres Team, die sind gleich. Und es ist halt egal, ob ich jetzt quasi Business-Analysten und Softwareentwicklerin und einen Scrum-Master habe, ja, oder eben die Kriegerin und den Magier und den Paladin. Ne? Und ob die einmalige, schwierige Aufgabe eben ist, entwickle jetzt den AI-Agent oder rette eben das Dorf vor dem Drachen. Und das führt dann dazu, dass wenn du ein Team hernimmst, was sowieso schon zusammenarbeitet und die in so ein fiktives Abenteuer reinschmeißt, dann werden die im Spiel exakt die gleichen Teamdynamiken zeigen wie im Joballtag auch. Das heißt, die Art und Weise, wie sie Entscheidungen eingehen, wie sie Dinge angehen, was sie analysieren, welche Konflikte sie eingehen, welche sie vermeiden, all diese Dinge werden im Abenteuer, in der Fiktion genau gleich passieren wie im Joballtag auch. Es fühlt sich aber erstmal nicht an, ne? Weil es ist ja so, das ist hier nicht echt, das bin jetzt auch nicht ich. Das heißt, die Leute entspannen sich schön, sind einfach so, wie sie sind und merken dann hinterher immer, das war jetzt eigentlich doch genauso wie in der letzten Retro.
So ein verstecktes Bild von außen, wie so ein Spiegel beim FBI, wo ich durchgucken kann und sehe, wie derjenige oder diejenigen sich verhalten. Das ist das, was auch das für dich ausmacht oder warum du dann auch geholt wirst, so eine Reflexion von außen reinzubringen?
Ja. Also ich habe unterschiedliche Anwendungsszenarien, die ich mit der Methode mache. Du kannst natürlich, der häufigste Case ist, ich sag mal, fällt im weitesten Sinne unter den oberflächlichen Begriff des Teambuildings. Also da gibt es uns Vertrauen aufbauen, Wir-Gefühl, weil wenn du an so einem Spieltisch stehst, da entstehen Emotionen. Mhm. Ja? Und Emotionen sind immer echt, es gibt keine fiktiven Emotionen. Das heißt, das schweißt auch immer sehr, sehr, sehr zusammen. Und dann kannst du natürlich beliebig tief noch reingehen. Also ich kann tatsächlich wirklich Analysen machen auf Teamdynamiken und da wirklich auch nach vorher besprochenen Themen schauen. Ja? Und genau, je nachdem, wie genau das Team das dann eben wissen will, kann man sich dann auf die Analyse und auf die Dynamiken fokussieren und sagen, okay, mir ist das und das aufgefallen, lass uns daran arbeiten. Oder wenn sie von vornherein sagen, wir kommunizieren so wahnsinnig oft an Schnittstellen, wir müssen mal ein bisschen an unseren Verhandlungsskills arbeiten, dann kann ich da natürlich auch einen Fokus setzen, das Abenteuer entsprechend gestalten und dann auch da dann mehr drauf achten,
wie sie damit umgehen. Bei Pen and Paper denke ich immer so an lange Abende, über mehrere Wochen hinweg spielbar. Wie gestaltet sich das in so einem Team, in so einem Workshop? Sitzt man dann 8 Stunden zusammen und spielt Pen and Paper?
Das wäre möglich, aber nein. Genau, die meisten Teams müssen sich ja die Zeit für Teamentwicklung sowieso irgendwo aus den Rippen schneiden, ne, weil wir sind alle super beschäftigt. Das kleinste Format, was ich habe, ist ein Halbtagesworkshop. Da spielen wir 2 Stunden und machen 2 Stunden Retrospektive. Und wenn man jetzt aber wirklich auf, ich nenne das so Hidden Patterns geht, also wirklich, was sind die Dynamiken, denen sich das Team nicht bewusst ist, dann lasse ich die wirklich 4 Stunden spielen und dann ist am nächsten Tag oder 1-2 Tage später nochmal eine 4-stündige Retrospektive. Genau, weil da muss ich auch ein breiteres Feld abgrasen an Möglichkeiten.
Da kamen wir schon ein paar Datenpunkte dann auch zusammen. Ich will nur noch ein bisschen drüber sprechen, wie das Ganze dann abläuft. Du musst ja das Spiel zum einen dann leiten, du musst aber auch gleichzeitig ja sehr darauf achten, wer verhält sich wie, welche Patterns entstehen, welche Verhaltensweisen entstehen. Hast du da so ein bestimmtes Muster oder wie machst du das? Gibt es da so eine Checkliste, machst du dann so Haken dran, Person A hat jetzt Muster A gezeigt und so weiter. Also wie analysierst du sozusagen dieses Vorgehen?
Da profitiere ich natürlich einfach extrem davon, dass ich das jetzt seit 6 Jahren beruflich mache, seit über 15 Jahren Privatspiele leite. Das heißt, ich habe in meinem Hirn eine riesige Datenbank an, was ich so erwarte, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ihr müsst über diese Schlucht drüber. Oder wenn ich jetzt sage, ja, da springt euch jemand aus dem Gebüsch an. Ja? Und dementsprechend weiß ich natürlich auch, wonach ich schauen möchte. Und ich setze aber Schwerpunkte. Ja, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Zielvorgabe ist, das ist ein Team, die sind super darin, Pläne zu machen, aber sie verlieren irgendwo immer zwischendurch den Fokus und wir wissen nicht warum, dann werde ich natürlich das Spiel auch entsprechend so konzipieren, dass ich sehr, sehr, sehr viel Ablenkungspotenzial einbaue und mal gucke, was davon greift, ja, und wie sich das dann auswirkt. Das heißt, da habe ich dann mitunter schon, notiere ich mir so ein paar Stichworte, wonach ich schauen will. Aber gerade wenn es jetzt wirklich um so eine themenoffene Analyse geht, um zu gucken, okay, wo geht die meiste Effizienz flöten? Da ist einfach ganz, ganz, ganz viel einfach die Datenbank in meinem Kopf und das Vergleichen mit dem, was habe ich sonst bei anderen Teams gesehen und wie sortieren die sich da ein?
Klar, kommen natürlich die Erfahrungswerte, merkt man ja auch, merke ich auch in Workshops, man kriegt da so Muster mit, wenn Leute bestimmte Themen machen, dann weiß man schon, okay, das wiederholt sich oder das ist im Team dann plötzlich eine Dynamik, positiv wie negativ natürlich. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und vor allem auch herausfordernd. Das heißt aber auch, du kannst jetzt nicht irgendwie blind beauftragt werden und sagen, hey, komm doch mal nächste Woche vorbei und mach mal einen 4-stündigen Workshop mit uns, sondern das erfordert auch viel Vorbereitungszeit, damit auch genau diese Triggerpunkte, die Story auf den Case, den man eigentlich im Team erreichen will, auch abgestimmt ist, richtig?
Ja und nein, das sind quasi zwei unterschiedliche Produkte. Also ich habe Workshops, die sind, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, von der Stange. Ne? Gerade wenn es jetzt so um Vertrauen und Wir-Gefühl geht, da habe ich einfach ein paar Geschichten, ein paar Settings, Sachen, wo ich weiß, das funktioniert. Und dann mache ich die. Das geht relativ spontan, ich würde sagen mit einer Woche Vorlauf. Wenn es jetzt aber wirklich an diese Hidden Patterns geht, dann gönne ich mir da gerne 3 bis 4 Wochen Vorlauf, ne? Weil dieses Konzipieren der Welt, dieses Anpassen der Welt auf die Spieler, auf die Teilnehmenden und dann zu gucken, was für Story-Elemente brauche ich, was für Spielmechaniken brauche ich, um diese Sachen rauszukitzeln, die ich sehen will, das ist natürlich auch ein kreativer Prozess und der braucht dann auch mal ein bisschen Zeit und braucht auch zwischendurch mal ein bisschen Luft zum Atmen. Genau, da würde ich sagen, sind wir dann so bei 4 Wochen.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben alle ein ganz gutes Verständnis davon, warum und was da ungefähr passiert, was es für Auswirkungen hat und was die Erkenntnisse sind, darüber sprechen wir gleich noch. Ich habe gesagt, wir werden ja jetzt auch eine Runde spielen. Du hast ein kleines Spiel mitgebracht von 5 Minuten, hast du gesagt. Das heißt, die Bühne gehört jetzt dir. Du darfst mich einmal 5 Minuten in meine Premiere einweisen und ein Pen-and-Paper-Spiel spielen. Und vielleicht nehmen wir das auch gerade als ersten Bullet-Point, vielleicht kriegst du auch in den 5 Minuten schon irgendeine Analyse raus, die wir dann auch in den Ergebnissen hinten mit betrachten können.
Okay, alles klar, Challenge accepted. genau, wir haben jetzt natürlich keine Würfel, ne? Das hätten wir jetzt normalerweise, dass wir verzichten jetzt auf das Würfeln und bleiben rein im Erzählen. Okay, also, wir sind ein paar Jahrhunderte in der Zukunft. Und du, lieber Florian, bist jetzt ein Android auf einem fremden Planeten. Du bist aus der Baureihe Smashobot 5, das heißt, du bist sehr, sehr stark und du hast immer ein Blümchen dabei. Für die, die das sehen können, hier immer, so schaust du gerade aus.
Genau, also für die, die auf uns auf YouTube gucken, die können das einmal sehen. Wir werden es auch auf Instagram posten, dann könnt ihr die Grafik einmal sehen, wie ich gerade virtuell aussehe in der Zukunft.
Genau, und du bist jetzt zusammen mit ein paar anderen Androids auf einem Planeten gelandet. Und ihr habt die Aufgabe bekommen, aus einem antiken Portal ein Steuermodul auszubauen. Das braucht ihr ganz unbedingt, damit ihr eure Reise fortsetzen könnt. Und du siehst dieses Portal auch schon in einigen Dutzend Metern Entfernung. Allerdings ist zwischen dir und dem Portal eine 12 Meter breite Schlucht, so ein Riss in der Erdoberfläche. Und du siehst noch so Überreste von einer kaputten Hängebrücke. Und jetzt die Frage aller Fragen, was möchtest du tun?
Da ich totale Höhenangst habe, auf gar keinen Fall auf diese Brücke gehen. Da ich ja mit anderen unterwegs bin, ich würde wahrscheinlich erst noch mal diese Brücke prüfen. Und im zweiten Schritt wahrscheinlich überlegen, ob man drumherum laufen kann.
Okay, ja, also du als der Smashobot geht quasi ein bisschen an die Klippe ran, schaut sich das alles ein bisschen an, guckt mal, wie die Lage ist mit der Brücke. Und du kannst sehen, dass quasi die Pfosten auf beiden Seiten sehen noch ganz gut aus, die sehen intakt noch aus. Und es hängen an beiden Seiten so durchgerissen noch Seile runter. Die könnte man jetzt verlängern oder nicht, aber sie sind auf jeden Fall noch da. Und als du an die Klippe rangetreten bist, siehst du auf der gegenüberliegenden Seite in der Felswand in der Schlucht hängend ein Wesen. Und dieses Wesen hat komplett lilane Haut, hat einen zylindrischen Torso und so einen perfekt sphärischen Kopf, wo man gar keine Gesichtszüge erkennen kann. Und was sofort deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, unter einer der Extremitäten hat es eingeklemmtes Steuermodul, was du brauchst. Was möchtest du tun?
Jetzt wird's kompliziert, genau. das heißt, das Steuermodul, es gab nur ein Steuermodul, wahrscheinlich.
Davon gehst du aus, ja.
Okay, das heißt, ich muss aber auf die andere Seite. Das heißt, ich würde, wenn die Brücke so einen guten Zustand angeblich noch hat, würde ich wahrscheinlich einmal versuchen, rüberzukommen zu diesem anderen Wesen und versuchen, einen diplomatischen Kontakt aufzunehmen.
Wie schaut das aus, einen diplomatischen Kontakt aufnehmen?
Ich glaube, ich würde mich vorsichtig nähern und versuchen vorzustellen. Jetzt ist die Frage, sprechen wir die gleiche Sprache oder nicht? Da das Wesen anders aussieht wie ich, müsste ich erstmal von einer anderen Sprache ausgehen. Ich würde versuchen, mit einfachen Hand- und Gestik, Mimik, Kommunikation mich zu nähern und Freundschaft erst einmal vorzubeugen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin Freund und versuche gerade erstmal Kommunikation aufzunehmen. Vielleicht okay. Möchte eine Verbeugung.
Eine Verfolgung, okay. genau, also um jetzt quasi zu gucken, ob das klappt, dass du über diese Brücke rüberkommst, weil dadurch, dass die schon so ein bisschen kaputt ist, würden wir jetzt im Prinzip schauen, wie die Geschicklichkeit von deinem Charakter ist. Da würden wir jetzt, würden wir jetzt einen Würfelwurf machen. Und je nachdem, wie gut dieser Würfelwurf klappt und wie geschickt dein Charakter eben jetzt ist, würde das eben, entweder du würdest unproblematisch runterkommen oder du würdest vielleicht zwischendurch abstürzen und selber nur noch so hangelnd an dieser Brücke hängen, müsstest dann mit der neuen Situation umgehen. Genau, gehen wir jetzt davon aus, du bist auf der anderen Seite und du guckst so ein bisschen nach unten in diese Schlucht rein, in diese Felswand, wo dieses Wesen hängt, machst deine Verbeugung, kündigst dich an mit Hallo. Und dieses Wesen spricht eine Sprache, die von deinem Universaltranslator auf jeden Fall erkannt wird. Und es sagt, ach, das ist ja ganz wunderbar. Ich hänge hier schon seit einer Stunde. Würden Sie mich bitte freundlicherweise retten? Ich glaube, ich halte es nicht mehr lange durch. Ich glaube, ich stürze gleich ab.
Perfekte Steilvorlage, würde ich sagen. Ich würde sagen, erstmal retten, in der Hoffnung, dass man aufgrund dessen Spieltheorie mit Win-Win-Situationen sozusagen sich das Modul in welcher Form auch immer dann teilen kann.
Mhm. Wie möchtest du es retten?
Wahrscheinlich würde ich mich erstmal umgucken, ob ich. Die Frage ist, wie tief diese Schlucht ist. Wahrscheinlich komme ich selber da so nicht hin. Vielleicht würde ich versuchen, die Seile, die an der Brücke runterhängen, zu nehmen und würde versuchen, ein Seil runterzulassen.
Ja. Du schnappst dir eins von den Seilen, gehst damit rüber zu dem Wesen und deutest quasi an, dass es sich jetzt daran festhalten kann, aber es ist ums Verrecken nicht bereit, die Steuereinheit loszulassen und braucht die anderen Extremitäten, um sich an der Wand festzuhalten und hängt jetzt da und wartet, dass du, dass du irgendeine andere Idee noch hast.
Dann würde ich wahrscheinlich versuchen, eine Schlaufe reinzumachen, dass man versuchen kann, dann so eine Art Geschirr zu machen, dass so Step-by-Step dann da rein kann, damit man es hochziehen kann.
Okay, da würden wir jetzt auch wieder eine Probe machen, um zu gucken, ne, wie gut schaffst du das zu knoten, dass das auch wirklich hält. Ne? Klappt das dann auch wirklich, das Wesen hochzuholen? Dann stürzt es vielleicht tatsächlich ab. Gehen wir davon aus, es hat geklappt. Und jetzt stehst du dem Wesen gegenüber. Es klammert sich wirklich mit allem, was es hat, an diese Steuereinheit. Und du weißt, du brauchst die auch. Und an der Stelle würde ich jetzt den Cut machen.
Besser so.
Genau, wenn wir jetzt tatsächlich in einer Situation wären, in einem Workshop oder du würdest das privat mit deinen Freunden spielen, dann wärst du natürlich nicht die einzige Person in dieser Geschichte. Das heißt, da wären jetzt auch noch andere Roboter gewesen. Ihr hättet zusammen Pläne machen können, hättet zusammengeschaut, wie kommt ihr darüber. Aber du hattest ja gefragt, ne? Kleine Blitzanalyse sozusagen. Ich kann dir verraten, es gibt Leute, die also dein Ansatz war jetzt, ne, du hast mir Fragen gestellt, du hast erstmal versucht, die Situation zu analysieren, dir einen Überblick zu verschaffen, bist auf Diplomatie gegangen. Es gibt durchaus auch Ansätze von, naja, ich bin ja stark, ich springe da jetzt rüber.
Yeah.
Ja. Dann gibt es Ansätze von, also ich rede jetzt erstmal gar nicht mit dem, der ist wahrscheinlich ein Spion oder eine Falle. Wir fangen den erstmal mit einem Netz ein, wer weiß, ob der gefährlich ist. Ja. Und da kriegt man, glaube ich, schon so einen ersten Eindruck über so unterschiedliche Vorgehensweisen und Problemlöseansätze, die man schon allein in so einer Nanosituation.
Genau, das ist jetzt die Dynamik, um die es ja geht. Also wir spielen das Spiel ja nicht, um nur Spaß zu haben. Natürlich geht es auch um den Spaßfaktor. Das ist ja auch eine Maßnahme Teambuilding. Aber es geht ja auch immer um die Analyse in einem Team. Und du hast jetzt gerade schon so einen wichtigen Punkt ja auch rausgebrochen. Oder eigentlich höre ich zwei Punkte raus. Das eine ist einmal ein Entscheidungsfindungsprozess, so ein bisschen unter Ungewissheit, weil ich weiß ja nicht, welcher Schritt als nächstes kommt. Du kommst dann in der Geschichte plötzlich mit irgendwas Absurdem, wo ich vorher gar nicht wusste, was da passiert. Das ist ja auch die aktuelle Realität. Ich weiß nicht, was morgen passiert mit meinem Team, mit den Dienstleistungen am Weltmarkt. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich meine Firma lenken soll, weil da ganz viel passiert. Das heißt, jede Entscheidung, die ich treffe, ist tendenziell immer unter Ungewissheit. Weil ich denke, jetzt habe ich gerade die beste Entscheidung getroffen, da jetzt rüberzulaufen, weil das war jetzt unter der Datenlage gerade das Beste. Und dann stelle ich fest, dass es da drüben plötzlich doch nicht mehr funktioniert. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist sozusagen Machtstruktur. Wie viel Macht denke ich, habe ich, die ich ausüben kann, aufgrund meiner Rolle, meiner Firma, meiner Position, vielleicht auch meiner Dominanz am Marktmacht. Wie kann ich sozusagen davon ausgehen? Keine Ahnung. Ich habe ja hier mein Monopol und jetzt kann ich das versuchen, auch entsprechend so auszuüben an der Stelle. mit welcher Haltung man da auch rangeht, in so einer, in dem Fall ja Marktwirtschaft, ob ich dem anderen die Hand reiche oder ob ich versuche, den anderen zu vernichten. Das ist so jetzt mal so sehr salopp gesagt. Das sind so zwei Spannungsfelder, die ich jetzt gerade raushöre. Sind das wahrscheinlich auch, gibt es so eine Top-Liste bei dir, wo du sagst, so, das sind so immer so Sachen, so Entscheidungsfindungsprozesse, Reflexion, Machtausübung, gibt es da so bestimmte Dinge, die immer wieder vorkommen?
Ja, dazu sei gesagt, dass so 70% meiner Kundinnen und Kunden sind IT-nah, also entweder bauen die selber Software oder sind cross-funktional da irgendwo mit dran. Und da ist ein Alltagsthema, was ich oft sehe, ist so dieses Spannungsfeld zwischen analysieren, Informationen sammeln, strukturiert vorgehen, um effizient zu sein und machen. Wir wollen ja vorankommen. Ne? Und dieser Reibungspunkt zwischen wann haben wir denn genug Informationen und wann fangen wir an zu tun. Und tatsächlich auch dann nochmal der Punkt, den viele nicht sehen, der dann im Spiel aber oft rauskommt, ist so, jetzt haben wir einen Plan gemacht. Ja? Und anstatt dann anzufangen, den Plan umzusetzen, geht man nochmal zurück und guckt, ob man an diesem Plan nochmal was verbessern kann. Ja, also es gibt Teams, wenn ich die quasi an so eine fiktive Schlucht setze, die muss ich quasi richtig darüber prügeln mit der Zeit, weil sie dann Pläne machen und nochmal Pläne und nochmal Pläne. Und immer wenn ich dann frage, okay, aber was tut ihr jetzt? Dann ist wieder kurz still und dann fangen sie nochmal von vorne an. Und dann gibt es eben aber auch Teams, die dann da tatsächlich einfach auch eine ganz andere Routine haben und auch einen Pragmatismus schon. Das sind oft auch berufserfahrenere Teams tatsächlich, die dann da auch wirklich machen, wo ich gar nicht selber so viel machen muss, damit die quasi auf die andere Seite von dieser imaginären Schlucht kommen.
Also dieses Endlosplan bei Teams, weil diese Ungewissheit da ist, weil man sich unsicher ist, darf ich das, hat das eine positive Impact, ist das jetzt gut darüber zu laufen, stürzt sich ab, was passiert? Und das ist ja tagtäglich, findet das ja auch statt. Ich weiß ständig nicht, was passiert, wenn ich irgendwas mache. Und das ist ja etwas, was jetzt erstmal aufkommt, diese Erkenntnis. Aber die Frage ist, was machst du mit dieser Erkenntnis jetzt mit dem Team, außer denen das Ganze zu spiegeln?
Ja, das kommt darauf an, was die Zielstellung von dem Workshop ist. Ne? Also wenn es jetzt quasi darum geht, Effizienzen zu heben, also wenn du jetzt quasi wirklich in so einem Workshop bist, wollen wir analysieren, was ist euer Thema und dann arbeiten wir dran, dann läuft das so, also ich spiele mit denen und es ist nicht so, dass ich dann hingehe und sage, also liebe Leute, ich habe ABC beobachtet und ihr solltet XY tun, ne? Sondern die Erkenntnisse sind dann am nachhaltigsten, wenn sie selber drauf kommen. Das heißt, ich versuche sie durch Retrofragen drauf zu führen, so hey, wie würdet ihr denn den Entscheidungsfindungsprozess, versucht ihr mal nachträglich zu beschreiben, wie seid ihr denn an dieser Schlucht zu einer Entscheidung gekommen? Und wenn sie das dann mal aufschreiben, dann merken sie selber, ach um Gottes Willen, wir haben das ja dreimal von vorne gemacht, ach wir hatten ja zwischendurch noch den Plan, den haben wir auch nicht gemacht, ach Gott, wir hatten noch den Plan, den haben wir auch nicht gemacht. Ja? Dann merken sie das selber und dann kann man eben drüber sprechen, okay, wie hättet ihr es gerne, also ich lasse sie dann gerne drüber sprechen, wenn ihr jetzt nochmal an dieser Schlucht wärt, wie soll es denn laufen? Ja? Und dann haben wir quasi einen Ist-Zustand, den wir wirklich ja live gesehen haben. Dann haben wir einen Soll-Zustand. Und wenn man sie dann fragt, okay, was braucht ihr, um da hinzukommen? Ne? Dann haben sie da selber meistens auch viele Ideen. Und dann ist auch die Motivation, diese Ideen umzusetzen und die Praktikabilität dieser Ideen hat eine ganz, ganz, ganz hohe Qualität, weil das nämlich aus diesem Erlebnis rauskommt und auch an diese Emotionen geknüpft ist, die man dann in dem Moment hat. Sei es Adrenalin, sei es Frust, sei es Freude.
Ja. Diese Selbstverbesserung da auch, diese Selbstreflexion reinzukommen, diese Selbstverbesserung und dann auch natürlich wahrscheinlich aktive Dinge abzuleiten daraus und zu sagen, okay, das übertragen wir jetzt auf unseren Alltag. Wir haben das Thema Entscheidungsfindungsprozesse, wir haben die Herausforderungen, wir drehen uns immer zu lange im Kreis, wir machen zu viele Pläne, wir gehen keine ersten Schritte, wir schaffen es nicht, in eine Methodik reinzukommen, um erste kleine Entscheidungen auch zu treffen. Ist ja auch die Frage, hat man immer das große Ganze im Blick? Kann man kleine Mikroentscheidungen treffen? Auch da tun sich ja manche Leute auch schon schwer, diese kleinen Mikroentscheidungen zu treffen, weil sie auch da dann immer schon unsicher sind, ob es in die große Entscheidung eigentlich einwirkt oder nicht und so weiter. Und das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man das so spielerisch sehr, sehr gut aufarbeiten kann und dass die Teams dann so Aha-Erlebnisse haben und sagen, ah ja, wir haben irgendwie dreimal einen Plan gemacht. Ist irgendwie wie letzte Woche, wo wir auch da saßen, haben drei Pläne gemacht, aber ehrlicherweise haben wir noch nichts davon umgesetzt. Und dann ist aber die Frage, wie schaffen sie es dann in diese Transferleistung auch zu gehen, das auf die Arbeit zu übertragen, in die passenden Methodiken. Wahrscheinlich werden die Führungskräfte sehr stark bei dir mit involviert sein. vielleicht auch sowas wie HR, Personalentwicklung, die dann mitwirken in so einem Moment? Oder macht das wirklich so ein Team vollständig alleine?
Ja, also das hat zwei Ebenen. Ich mache immer vorher und hinterher mit der Führungskraft nochmal ein Gespräch. Also ich mache immer eine Woche bevor es losgeht, mit der Führungskraft nochmal eine Analyse. Wo steht das Team gerade genau? Was sind so die Themen? Das wird nochmal feinjustiert. Und dann mache ich immer ein paar Tage hinterher mit der Führungskraft auch nochmal eine Übergabe, wo ich auch nochmal so ein paar Insights mitgebe, der Führungskraft auch nochmal ein paar Impulse und konkrete Ideen mit rangebe, was sie machen kann, um das Thema jetzt auch wirklich langfristig mitzuziehen. Aber das Team hat in aller Regel nach so einem Erlebnis eine extrem hohe Eigenmotivation. Mhm. Ja? Weil der Unterschied zu einer, wenn wir jetzt in einer regulären Retro sitzen, die auch eine super Sache, sinnvoll machen, um Gottes Willen, hat eine Daseinsberechtigung, perfekt, toll. Aber der Unterschied ist eben, in der regulären Retro sitzen wir da und machen uns quasi rational Gedanken darüber, wie wir das in unserem Arbeitsalltag vorstellen. Und da kommt es eben, da fehlt die emotionale Komponente und wir bauen uns relativ häufig auch so ein bisschen Luftschlösser. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn ich abnehmen will, ja, dann sage ich mir, ich esse jetzt nachmittags keinen Schokoriegel mehr, das ist ein hervorragender Plan.
Esse dafür morgens.
Und in der Praxis scheitert es nicht daran, dass ich wüsste, was ich zu tun habe, aber so der emotionale Teil fehlt und dann torpediert man sich selber. Und auf einer ähnlichen Ebene greift es da auch mit den Teams, weil dadurch, dass die das im Spiel erlebt haben und gespürt haben, wie es ihnen selber zum Beispiel auf den Senkel gegangen ist, dass sie jetzt nicht vom Fleck gekommen sind, ja? Oder wie sie so ein Gefühl von Schock erleben, wenn sie mitkriegen, um Gottes Willen, haben wir ernsthaft 5 Pläne gemacht, bevor wir mal irgendwie was umgesetzt haben. Dieser Moment greift eben relativ tief, weil er aus diesem Erlebnis kommt und deswegen ist die Motivation, das dann auch tatsächlich umzusetzen, sehr, sehr, sehr hoch und das wird auch nicht so schnell vergessen. Also ich habe zum Teil, wenn ich mit Teams nochmal rede, mit denen ich irgendwie vor 3 Jahren gearbeitet habe, die erinnern sich immer noch an ihr Kernthema, weil das auch so an diese Story und an diese Szenen geknüpft ist. So
gebrandmarkt ein bisschen.
Ja. Ich würde es positiver ausdrücken.
Es sollte positiv sein, also so im Sinne von.
Positiv.
Das ist wirklich so wie so ein. Man erinnert sich halt einfach daran, das war mal so ein Thema. Ich kann mir auch vorstellen, wir hatten im Eingangsjahr gesprochen, da hast du gesagt, du stellst auch manchmal so Fallen und versuchst so Ablenkung dann mal mit einzubauen, wenn das auch gewünscht ist, beziehungsweise wenn das auch so ein Thema in dem Team vielleicht ist. Passiert das auch mal, wahrscheinlich definierst du ja am Anfang vielleicht auch so ein Ziel, was ist das Ziel des Spiels? Und dann schaffst du es vielleicht auch so viel Ablenkung reinzubringen, dass am Ende dieses Ziel gar nicht mehr der Fokus ist, sondern die sich mit irgendwas anderem beschäftigen. Kommt sowas auch vor?
Das ist eigentlich immer der Fall.
Okay.
Also es ist wirklich, das ist auch in privaten Spielrunden tatsächlich so. Der Witz ist, dass die Teams das auch meistens gar nicht merken, dass sie ihr Ziel vollkommen aus den Augen verloren haben. Also ich sage immer am Anfang einmal, was das grobe Ziel ist. Wenn sie, wie jetzt bei dir, du musst dieses Steuermodul holen. Und das, am Anfang wiederhole ich das auch 1-2 Mal. So. Und dann lasse ich sie in diesem Abenteuer laufen und laufen und laufen. Und die allermeisten Teams vergessen, was eigentlich das große Ziel war. Die picken sich irgendein Detail davon raus. Und auf dieses Detail rennen sie zu und dann vergessen sie das Big Picture. Und dann frage ich meistens, wie im Alltag, genau, dann frage ich meistens kurz vor Ende vom Spiel, wenn dann so die letzten großen finalen Entscheidungen passieren, die jetzt wirklich das Ende der Story beeinflussen, frage ich dann manchmal nochmal so rein, was war jetzt eigentlich nochmal das Ziel, was wolltet ihr nochmal? Dann ist meistens so eine halbe Minute Schweigen, dann wird ganz angestrengt nachgedacht und dann kommen so 1-2 Leute, die dann sagen, naja, das war doch das und das und dann sage ich mal, ja, das war ein Teil davon, da fehlt noch was. Ja, also die Teams, die es tatsächlich schaffen, von vornherein ihren Fokus zu behalten, das ist die ganz krasse Ausnahme tatsächlich.
Okay. Ja, ist interessant. Aber das sind diese, vielleicht kennt ihr das selbst, wenn ihr mal auf eure eigene Nase schaut, also dieses typische Verhalten am Ende des Quartals oder am Ende des Jahres, so die Ziele nochmal durchzulesen, dann hat man sie ja nochmal schwarz auf weiß meistens, muss man sie sich nicht merken, und dann festzustellen, oh, da fehlt noch was, und dann wird plötzlich nur noch an diesen Zielen gearbeitet und alles andere, was irgendwie da war, dann plötzlich vergessen, und das ist natürlich dann auch nicht mehr kontraproduktiv. Das heißt ja auch nicht, dass man das Ziel nicht verändern darf oder dass das Ziel sich nicht sinnvollerweise verändert, aber das ist ein Phänomen, was ich auch immer wieder im Alltag feststelle, wenn man mit Teams, mit Organisationen arbeitet, dass man sich sehr häufig ein gutes Ziel vielleicht auch festlegt, aber auf dem Weg dahin immer wieder Abbiegungen nimmt und am Ende dann merkt, hey, ich weiß gar nicht mehr, was mein Ziel war. Das kann valide sein, dass das okay ist, dass ich das nicht mehr weiß, weil es sinnvoll war, abzubiegen. Häufig ist es aber so, dass es eher Ablenkung war, die mich dahin gebracht haben und das Ziel theoretisch gesehen immer noch dasteht.
Da kommt auch, finde ich, sehr schön das Thema rein, so der eigenen Werte und der eigenen Präferenz. Also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich auch einen Workshop, da ging es auch um, ich sag mal, Verhandlungsführung. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen geguckt. Ich habe ihnen ganz, ganz, ganz viele Figuren in der Welt angeboten, mit denen sie zu unterschiedlichen Themen sprechen mussten. Und das Spannende war, immer wenn es irgendeinen im entferntesten technischen Aspekt zu klären gab, sowas wie jetzt bei dir, du willst jetzt von diesem Wesen das Steuermodul haben, dann haben die sich immer damit, die haben sich 100% auf diesen technischen Aspekt konzentriert und haben dann so, kann ich dieses Ding analysieren? Wenn ich es analysiert habe, kann ich es dann nachbauen? Mhm. Ja? Und haben sich rein auf diese, das hat sich durch das ganze Abenteuer gezogen, immer wenn ich irgendwie einen technischen Aspekt von der Verhandlung mit angeboten habe, haben sie das gemacht. Und dann haben sie jedes Mal die kommunikative Ebene, die zwischenmenschliche Ebene einfach komplett wegignoriert. Mhm. Ja, und wenn du erfolgreich verhandeln willst, egal an welcher Stelle, egal ob das ein Meeting ist oder eine Schnittstelle, mit der du irgendwie reden musst, du kannst, das funktioniert nicht, wenn du nur auf der Sachebene unterwegs bist. Ne? Und das haben sie dann eben auch selber gemerkt, dass sie super, super viel Spaß dran hatten, sich mit diesem technischen, ho, was brauchst du von mir, welches Feature, wie müssen wir das ausdefinieren, zu beschäftigen. Und haben nicht gemerkt, dass sie die menschliche Ebene dabei vergessen und haben dann aber auch gemerkt, was für kommunikative Probleme dabei entstanden sind und was das technisch hinterher für Probleme gemacht hat, dass sie die menschliche Ebene am Anfang nicht mit reingenommen haben.
Ja, ich glaube, dieser Aha-Effekt, ich glaube, ihr merkt mittlerweile, worauf wir hinaus wollen in dem ganzen Szenario. Ich glaube, es gibt super viele kleine Effekte, die so Teams dann merken, reflektieren können. Das heißt nicht, dass sie nach dem Workshop irgendwie gelöst sind oder nach dieser Reflexionsphase dann gelöst sind. Aber ich glaube, es gibt einen Fahrplan nach dem Workshop mit dir oder nach dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo die Teams sagen können, hey, da muss ich dran arbeiten. Das ist ein Thema hier. Das wird man vielleicht auch nicht in 5 Minuten lösen, das wird man auch nicht in einer Woche lösen im Zweifel. Aber das sind Dinge, die man sich immer wieder, deswegen eigentlich so wie so ein Brandmal, auch ein bisschen an die Wand hängen kann und kann sagen, guck mal, die 5 Teile sind da rausgekommen, da müssen wir dran arbeiten und zwar regelmäßig und nicht nur mal so ein bisschen und unterbewusst, sondern das ist jetzt aktiv ein Thema, weil das hilft zur Zielverfolgung, das hilft zur Teamdynamik, das hilft zur Verbesserung des ganzen Teams irgendwie bei. Und das macht es natürlich sehr einfach, das Spielerisch wahrscheinlich rauszuarbeiten, weil es kein reales Szenario ist. Wenn du wahrscheinlich ankommen würdest und würdest reine Organisationsentwicklung machen, würdest mit denen einen Workshop machen und sagen so, was war denn bei der letzten Zielverfolgung dann ein Problem, dann würde wahrscheinlich kein Mensch Kommunikation sagen oder sagen, da gab es 3 Ablenkungen oder so, sondern immer nur gucken, wie gut hat man jetzt das Ziel erreicht oder nicht und das auch irgendwie in irgendeiner Form zu rechtfertigen, dass alles, was man getan hat, auch positiv darauf eingezahlt hat, selbst jede Ablenkung dann positiv darauf eingezahlt hat. Und ich vermute, im Spiel wird man das leichter erkennen, dass jetzt der Umweg zu gehen wahrscheinlich keine positive Auswirkung auf das Ziel hatte.
Ja, da muss man sagen, da schafft die Fiktion eben auch so einen Safe Space, ne? Weil du kommst da rein, das, was diese Story, diese Welt hat, absolut gar nichts mit deinem Arbeitsalltag zu tun. Ja, oft ist es auch noch mal so ein bisschen humoristisch angehaucht, ne? Also diese Androiden, die sind jetzt ja auch nicht irgendwie böse Terminators oder so. Und das führt dann dazu, dass die Leute sich entspannen können und einfach machen können. Und dadurch, dass wir in der Retro auch immer zuerst einfach nur übers Spiel sprechen, da redet niemand von Arbeitsalltag erstmal, sondern wirklich einfach nur, hey, wie war's denn im Spiel, können die Leute auch wirklich ganz entspannt drüber reden, weil diese, wenn du Themen schon hast, die im Arbeitsalltag schon so ein bisschen aufgeladen sind, so von, oh, jetzt kommt mir der schon wieder damit, ja, das passiert dann nicht, weil es eben alles in der Fiktion war und wann auch am Anfang, manchmal gibt es immer 1, 2, die dann kommen mit, naja, das war ja nicht ich, das war die Rolle. Ne? Und dann aber über diese, während wir dann darüber sprechen, über das Spiel, kippt dann immer irgendwann der Schalter um, weil sie dann merken, hey, da steckt eine wertvolle Erkenntnis drin und wir sind hier nicht in einem Raum, wo Vorwürfe passieren oder sonst irgendwas und dann öffnen sich die Leute und dann können sie das auch annehmen. Ja, aber da muss halt jeder muss selber an diesen Punkt kommen, wann er bereit ist, quasi vom Spiel in die Realität rüber zu switchen und der kommt auch immer und ich führe die Leute da ja auch hin. Ne? Aber das schafft eben einen ganz tollen Nährboden dafür, dass die Leute diese Dinge sehen, wirklich verstehen und dann auch annehmen.
Ja, und das sind jetzt vor allem die Dinge, die die Teams tun und weil du die so ein bisschen vorgibst, ne, dieser Spielrahmen. Ich hätte ja eben auch sagen können, ich nehme meinen Jetpack und fliege einfach rüber. Du hast ja nicht gesagt, dass ich keinen habe. Ich bin nur ein super Android gewesen. Hätte ja sein können, dass ich einen habe. Also diese Möglichkeiten, auch dieses Mal so ein bisschen außerhalb zu denken, die Möglichkeiten zu erweitern, das ist natürlich halt in so einem Spiel auch ein bisschen einfacher, vor allem wenn die Leute dann kreativ werden oder das machen. Wir haben im Vorfeld aber auch ein bisschen darüber gesprochen, was die Teams vor allem nicht machen in so einem Szenario. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Signal. Erzähl mal so ein bisschen was darüber, wenn so dieses Thema Spielregeln und was Teams dann auslegen und vor allem auch nicht auslegen.
Mhm. Ja, ich denke, das Symptom, wo man das am häufigsten dran sieht, ist, stellen Sie Fragen oder treffen Sie Annahmen? Ja. Da hast du dann Teams, die dann sagen, na gut, also genau wie du sagst, ich bin ja ein Roboter, natürlich habe ich ein Hoverpack eingebaut, ja? Ich fliege da jetzt rüber. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, nee, so, das nicht. Würfeln wir jetzt mal aus. Und dann gibt es eben aber auch Teams, die wirklich extrem viele Fragen stellen. Ne? Die Fragen, da kommt dann zuerst, ja, also wir sind doch hier mit einem Shuttle gelandet, oder? Ja. Ist in dem Shuttle noch irgendwelches Zeug drin? Ja. Ja, was für Sachen sind da drin? Ja, das könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Ah, okay. Und da kommt dann auch noch mal, das ist ganz spannend, da unterscheidet sich dann zum einen, hast du jüngere Teams versus erfahrenere Teams, verhalten sich da unterschiedlich. Also die Jüngeren stellen mehr Fragen, die Erfahreneren treffen auch gerne mal mehr Annahmen.
Zum Gottes Willen einfach,
nicht immer so, ja. Mal so in der Tendenz. Machen halt einfach mal, genau, machen dann auch mal, kommen auch oft schneller durchs Abenteuer durch. Und da siehst du auch den Unterschied zwischen operativen Teams und Führungsteams. Ja? Also die, wenn du jetzt wirklich, je höher du ins Management-Team reingehst, desto irgendwann kippt dieses Annahmentreffen auch hin zu Anforderungen stellen. So, ich habe doch jetzt hier wohl ein Hoverpack.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Ja, ist interessant. Ist das von der Dynamik her, jetzt sagst du, wenn du es mit Führungskräften machst, ist das so ein bisschen prekärer dann auch, so Workshops zu machen? Ist das dann schwieriger, muss man da ein bisschen sensibler sein. Ich kann mir auch vorstellen, ich skizziere jetzt einfach mal diese Welt, so diese typische, dann so auch ein bisschen auch die Köpfe einschlagen, wenn die so aus allen unterschiedlichen Bereichen kommen und dann kommt so eine Dynamik auf und dann müssen die alle eigentlich an einem Ziel arbeiten und dann sitzt Finance mit HR, mit IT und so weiter alle an einem Tisch und dann muss man plötzlich so ein Abenteuer spielen. Passiert das auch?
Also die Führungsteams, die ich hatte in der Vergangenheit, die waren meistens aus einem Bereich. Also das waren dann zum Beispiel alle aus dem Bereich Qualitätsmanagement und dann hast du quasi den Bereichsleiter und dann die Abteilungsleiter alle darunter zusammen gehabt, aber die hatten unterschiedliche Themenschwerpunkte, aber es war jetzt nicht so IT und HR, also so ganz so weit auseinander nicht. Was ich auf jeden Fall anders machen muss, ist, ich muss selber mehr führen. Ja, also wenn ich ein reguläres Fachteam da sitzen habe, die fragen mich halt,
Das ist eine interessante Aussage, dass du bei den Führungskräften selber mehr führen musst.
Ja, also ich mag meine Führungskräfte-Teams, aber die sind immer ein bisschen Flohzirkus. Das wissen die auch selber, ne? Also ich kann mir vorstellen, da ist auch einfach diese Komponente von, ich muss jetzt mal nicht und jetzt kann ich halt auch einfach mal. Und da wird auch mehr Grenzen ausgetestet und eingefordert. Also da muss ich tatsächlich auch, ja, wie gesagt, aktiver führen und auch mal härtere Grenzen setzen, weil da kommt es auch durchaus immer mal vor, dass dann einer zwischendurch aufsteht. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir sitzen an einem Tisch und ich habe so einen Sichtschirm, hinter dem ich meine Notizen habe und vielleicht auch noch mal ein paar Karten über Sachen, die sie noch nicht gesehen haben. Und es kam bisher tatsächlich in jedem Führungskräfte-Workshop vor, dass mindestens einer irgendwann mittendrin aufsteht und hinter den Spielleiterschirm läuft und der Meinung ist, er kann da jetzt gucken, was denn da so los ist. Ja, und dann muss man die einmal wieder einfangen, dann ist das in Ordnung. Aber tatsächlich, um die Frage zu beantworten, sensibler, nein.
Ja, ist interessant. Ich kann mir vorstellen, es kommen ein paar lustige Szenarien auch zustande in dieser ganzen Konstellation, bis hin zu, man läuft da mal hinter dich und schaut, was liegt denn da noch und versucht das Ganze dann entsprechend in seine Richtung auch so ein bisschen zu manipulieren, weil man kann es ja. Ja. Auch interessant dann zwischen Alter.
Aber da sprichst du tatsächlich einen guten Punkt an, weil die Metaebene wird mehr mitgespielt. Also wenn ich jetzt mit regulären operativen Teams spiele, dann ist vollkommen klar, ich bin die Spielleitung, ich bin die Workshop-Leitung und alles Grenzentesten passiert innerhalb der Fiktion. Und auch das Spiel und so weiter passiert innerhalb der Funktion. Bei den Führungsteams kommt tatsächlich oft auch noch wie man so schön sagt, die Kohlenstoffwelt mit rein. Ja, also dieses Mal aufstehen hinter den Spielleiterschirm latschen oder auch mal dann so quasi zwischen rein fragen, ja, können wir eigentlich die Spielregeln nicht ändern? Mhm. Ja, also diese Meta-Ebene wird da quasi mit bespielt. Und deswegen mache ich dann da auch explizit, rede ich auch in den Retros nicht nur über, was ist im Spiel passiert, sondern ich formuliere dann, was ist am Tisch passiert.
Ja, aber es ist auch eine Symptomatik, die man sagen kann, wo man vielleicht auch ein Wunsch dahinter ist, wenn einem das Spiel jetzt gerade in die Richtung geht, die einem nicht gefällt, dass man dann versucht, einfach die Spielregeln zu ändern. Und wenn ich das jetzt auf die Arbeitswelt übertrage, ist es ja auch eine Symptomatik für, dass dann Führungskräfte an einer gewissen Stelle überfordert sind, keine Antwort haben auf das, was sie tun müssen oder sollten mit den Teams zusammen und dann versuchen, die Außenwelt zu verändern, in welcher Form auch immer, oder die Spielregeln zu verändern, an mehr Informationen zu kommen, an die sie vielleicht nicht kommen sollten oder die es vielleicht auch gar nicht gibt, weil ich kann nicht beim Konkurrenten reingehen und kann die Dokumente durchlesen. Ja, und so versucht man dann halt eben, sich das so ein bisschen zurechtzulegen, damit es ein bisschen besser passt und vielleicht auch ein bisschen bequemlicher ist dadurch dann. Wenn ich halt schon weiß, was bei dir noch so da hinten alles liegt, dann kann ich mich auch besser darauf vorbereiten. Aber so schön ist die Welt eben nicht. Ich kann nicht einfach aufstehen und halt beim Spielleiter mal kurz über die Schulter schauen und schauen, was da in der Zukunft noch passiert. Und das ist sicherlich dann die erste Reflexion, die dann in dem Workshop bei dir stattfindet, wo man sagen muss, okay, was macht denn das jetzt mit euch, wenn ihr euch nicht hinter mich stellen dürft, was passiert denn, wenn ihr nicht aufstehen dürft, wenn ihr euch mit dem, was ihr habt, beschäftigen müsst und eben nicht dort ausbrechen könnt? Und dann kommen da bestimmt auch sehr viele unterschiedliche Antworten bei raus, oder?
Ja, da ist dann tatsächlich auch oft oder öfter als bei den operativen Teams nochmal so eine emotionale Ebene, die mit reinkommt. Weil du dann nämlich ganz viel so dieses, wie gehe ich mit Frust um? Ja? Was macht das mit mir? Das ist dann tatsächlich eine Ebene, die in diesen in der Arbeit mit Führungskräften noch mal öfter selber reinkommt, weil an jeder Stelle, wo die Führungskraft sich quasi selber im Weg steht oder sich selber ein Hindernis ist durch irgendwelche Glaubenssätze, durch eine Emotion, mit der sie vielleicht gerade nicht umgehen kann oder so, bleibt es ja eben nicht nur bei der Führungskraft, sondern strahlt sich ja dann immer auch auf das komplette Team auf, das sie führt, ja, und hat halt einfach ganz anderen Impact, als wenn jetzt quasi einfach der Business Analyst sich selber gerade so ein bisschen im Weg steht. Ne, deswegen ist da in der Arbeit mit Führungskräften öfter auch der Persönlichkeitsentwicklungsanteil höher. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir da jetzt in der großen Runde tiefgreifend über Gefühle sprechen oder so, aber es gibt natürlich den Raum, wo sie da eben selber mal drüber reflektieren können und wo ich dann auch mitunter dann einfach auch mal klar mache, okay, liebe Leute, Emotion ist Biochemie, könnt ihr euch auf den Kopf stellen, habt ihr halt, müssen wir jetzt mit umgehen.
Ja, und es ist ja auch erst der erste Schritt, den du machst praktisch mit den Teams. Du bringst die Themen auf den Tisch und was dann passiert, das ist dann eigentlich die zweite Geschichte, die dann stattfindet. Langfristig daran auch zu arbeiten und diese Muster dann aufzubrechen, an den Stellen, wo sie auch Sinn ergeben. Vielleicht machen manche Muster ja auch total viel Sinn und sollten vielleicht von einem Team beibehalten werden. Vielleicht ist es auch sinnvoll zu schauen, hey, welche Teams haben welches Muster und welche Personen gibt es in welchen Teams, die welche Muster verfolgen? Und vielleicht gibt es dann auch Teams, die man vielleicht ein bisschen durchmischen kann in Zukunft, wo man sagt, ich versuche diese Muster über alle Teams hinweg ein bisschen gleich zu verteilen, damit man eben nicht nur dieses eine Vorgehensmodell und da das andere Vorgehensmodell hat, sondern Teams auch ein bisschen, ja, crossfunktionaler an der Stelle, ein bisschen ja, vielfältiger aufzustellen und da auch ein bisschen dem ganzen, ja, Vorgehen, verschiedenen Vorgehensmodellen bisschen positiv entgegenzuwirken dann auch.
Ja, genau. Also da kannst natürlich, ich sag mal, alles, was so über Analyse von, wie sind die Werte im Team, was für Stärkenprofile gibt's. Wenn man das, wie gesagt, da ist wieder die Datenbank in meinem Kopf, ne, das springt dann sehr schön raus und dann siehst du eben, okay, es gibt die und die Rollen gibt's im Team, die sind viel vertreten, aber die fehlt vielleicht ein bisschen. Und wenn man sie dann da selber drauf schauen lässt und das mal selber einsortieren lässt und sie dann merken, oh, also wir haben natürlich immer jemanden, der irgendwie pusht, dass wir machen. Wir haben immer jemanden, der guckt, dass wir fachliche Tiefe haben, aber irgendwie fehlt uns diese Rolle, die irgendwie die das dann auch kommuniziert und guckt, dass wir auch alle zusammen an einem Strang ziehen. Solche Sachen werden dann eben auch sichtbar. Also diese, ich sag mal, Stärkenprofile, Werteprofile, genau, und dann siehst du ja auch sehr schön, was fehlt oder auch wer zum Beispiel künftig mal bewusst in eine andere Rolle reingehen kann.
Ja, wer gute Fragen stellt, wer nervige Fragen stellt, wer immer vorne wegrennt, ohne die anderen mitzunehmen, gibt bestimmt ganz viele Muster, die entstehen. Lass uns zum Schluss noch ein paar kleinere Abschlussfragen klären. Wir haben teilweise jetzt das schon so ein bisschen beantwortet, aber fass es nochmal ein bisschen in deinen Worten zusammen. Was nehmen denn die Teilnehmenden langfristig mit? Wir hatten das Thema emotionale Bindung an das Ereignis und dadurch natürlich auch so ein bisschen den Drang, an den Dingen wirklich arbeiten zu wollen. Aber gibt es aus deiner Sicht noch andere Aspekte, die langfristig mitgenommen werden?
Ja, ich denke, dass das Wichtigste und das Wirksamste, leider Gottes aber auch das Abstrakteste, ist dieses, das gestärkte Vertrauen, das gestärkte Wir-Gefühl und dieses gemeinsame Verständnis von, hey, wir sind diese Einheit und wir haben Bock, zusammen uns zu verbessern, weiterzukommen und wir laufen jetzt auch gemeinsam los. Ja, und dann eben das, was sie ja konkret mitnehmen, sind dann diese Details, diese konkreten Anknüpfpunkte von, wir schauen halt zukünftig, dass wir nicht immer drei Pläne machen, sondern nur einen. Ne? Aber das, was eigentlich wirklich der große Impact ist, ist dieses Vertrauen, dieses Wir-Gefühl und dieses zwischen den Zeilen von wir wollen jetzt zusammen und wir haben eine Idee, in welche Richtung.
Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Punkt, dass der auch mitgenommen wird. Wenn du jetzt ein paar Tipps geben könntest für Teams, die jetzt gerade zuhören und sagen so, oh, das klingt interessant, ich sollte das auch mal machen. Was würdest du denen gerne mitgeben, vor allem, wenn sie das noch nie gemacht haben?
Also, das sind so ein bisschen, Tipp Nummer eins, wenn ihr mal miteinander Pen & Paper Rollenspiel spielen wollt, fragt alle eure Kolleginnen und Kollegen. Ich verspreche euch, irgendwer spielt entweder selber aktiv oder hat früher.
Die sehr wahrscheinlich,
Leute sind überall. Es wird nur im Alltag nicht so viel darüber geredet, weil es nach wie vor ein relativ nischiges Hobby ist. Also Punkt Nummer eins, jeden fragen, irgendwer wird spielen. Und dann fragt ihr diese Person, hey, würdest du vielleicht mal für uns eine Runde leiten oder kannst du mir sagen, wie ich das machen kann? Und die sind dann auch meistens mehr als ambitioniert, weitere Menschen ins Hobby zu holen. Ansonsten gibt es natürlich Spielsysteme, die man kaufen kann, gerade wenn man jetzt privat spielen möchte oder einfach nur eine Spaßrunde mit den Kolleginnen und Kollegen spielen möchte. Und da ist dann natürlich eine Sache, die man machen kann, ist, man kauft sich so eine Dungeons & Dragons Starterbox. Da sprechen jetzt Dinge dafür und dagegen, aber für Dungeons & Dragons gibt es einfach so unendlich viel Material und YouTube-Videos. Da ist der Einstieg relativ leicht. Ansonsten empfehle ich gerne Spielsysteme, die regelleicht sind. Also wie zum Beispiel Tiny Dungeons. Das hat einfach nicht so viele Regeln wie jetzt Dungeons & Dragons.
Genau, ist ja auch begrenzt Zeit in dem Workshop. Das hat, vielleicht spielt man 2 Stunden. Da kann man jetzt nicht eine halbe Stunde irgendwie Spielaufbau machen, Spielregeln erklären, dann ist schon irgendwie ein Viertel der Zeit weg. Sondern das muss natürlich auch ein bisschen zügig vorwärts gehen, damit man auch zu Ergebnissen kommt an der Stelle. Genau. Ich möchte noch eine letzte Frage aufmachen. Wir haben darüber noch gar nicht hier gesprochen, deswegen muss die Frage natürlich hier auch so ein bisschen mit rein. Wir sind ja auch ein bisschen ein Technik-Podcast. Thema AI. Hat das hier überhaupt eine Auswirkung? Hat das bei dir im Alltag eine Auswirkung? Nutzt du es? Nutzen das die Teams? Hat das einen positiven Impact? Oder ist das Thema hier ausnahmsweise mal komplett außen vor gelassen?
Also inwieweit die Teams, mit denen ich arbeite, im Alltag AI nutzen, das weiß ich nur bedingt. Also ich weiß, dass manche von denen auch selber so, nicht Bots, fällt mir das Wort nicht ein.
Die Agents und den Chatbots.
Danke, ja. Agents, um Gottes Willen, ja. Dass manche dann zum Teil auch eigene Agents entwickeln, die so für firmeninterne Anwendungen gedacht sind. Ansonsten habe ich dann nicht so die Einblicke rein, inwieweit die jetzt ihren Code AI unterstützt schreiben oder nicht oder ob sie jetzt Vibe-Coding machen oder nicht. Das hat für mich auch keine Relevanz, weil ich arbeite nicht inhaltlich an den Themen, mit denen sie inhaltlich arbeiten, sondern ich arbeite mit denen an der Zusammenarbeit am Zwischenmenschlichen. Ne? Für mich persönlich in meinem Arbeitsalltag, ich nutze AI teilweise. Aber diese ganz klassischen von, ich habe jetzt irgendwie, ich will einen LinkedIn-Post schreiben und der ist irgendwie viel zu lang geworden und dann lasse ich mir den mal kürzen und dann stelle ich wieder fest, jetzt klingt es halt wieder bescheuert, aber zumindest gucke ich dann, okay, das ist rausgeflogen, na gut. Also solche Sachen vielleicht mal, auch nicht immer. Und ja, vielleicht fürs bisschen so ein Gedanken-Ping-Pong oder so.
Es hat jetzt aktiv im Workshop-Format zurzeit nichts zu suchen, okay.
Sondern? Nee, also ich nutze das so ein bisschen tatsächlich als Assistenz in einem Umfang, was mich mal mehr und mal weniger zufriedenstellt. Aber im Workshop selber hat es keine Relevanz. Nein, sehe ich auch tatsächlich nicht, was das jetzt tun würde, weil dann müsste man anfangen, ja, den kompletten Workshop irgendwie mitzuschneiden. Und dann, das sind dann auch so datenschutzrechtliche Themen, die will ich gar nicht aufmachen. Und da sehe ich jetzt für mich gerade noch den Mehrwert nicht.
Okay.
Oder beziehungsweise dann auch nicht für den Kunden.
Okay, das heißt, wenn ihr mal einen Workshop machen wollt ohne Technik, ohne AI, ohne AI-Auswertung, wo noch eine reale Geschichte von einem Menschen geschrieben wurde, wo ein Mensch auch nachher noch vor euch steht und das Ganze mit euch tut, dann die allerletzte Frage, Jasmin, wo findet man dich denn, wenn man jetzt sagt, hey, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren?
Ja, also ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn, Jasmin Pascal Houston. Und ansonsten findet ihr mich auf meiner Website dragonhunt.de oder beziehungsweise dragonhunt-teamdevelopment.de. Ich bin auf Instagram unterwegs, da könnt ihr auch entweder nach @dragonhuntteamdevelopment oder Jasmin Pascal Houston suchen. Und ich sammle auch so ein bisschen kleinere Videos, die ich mache, auf einem YouTube-Kanal, auch @dragonhuntteamdevelopment.
Das heißt, ihr könnt euch schon mal ordentlich einlesen. Wie immer findet ihr alle Links unten in den Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe angucken. Wenn die Folge online kommt, ich weiß nicht, ob wir es an dem Tag machen oder auch ein paar Tage später, werden wir die kleine Grafik, die du eben hier ins Bild gezeigt hast, dann auch nochmal posten, damit ihr euch auch nochmal bildlich vorstellen könnt, wie mein 5-Minuten-Abenteuer vorhin funktioniert hat und wie ich aussah. Jasmin, vielen Dank für deine Zeit, für die spielerische Einheit heute, für die vielen Impulse, muss man fast sagen. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema, hatten wir so hier noch nicht. Umso mehr interessiert mich jetzt eure Meinung da draußen. Wie findet ihr das? Seid ihr jetzt überrascht und denkt so, oh, ich dachte, Pen and Paper ist so ein Ding für die ITler abends im Büro, im Versteckten? Oder sagt ihr jetzt, hey, das klingt eigentlich total spannend, da kann man ja richtig, richtig viel rausziehen und das sollten wir unbedingt auch mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr das ja auch schon, vielleicht baut ihr das auch regelmäßig schon ein oder spielt es privat und habt gar nicht daran gedacht, dass man es vielleicht auch in der Firma spielen könnte. All diese Erfahrungen interessieren mich und wahrscheinlich auch die Jasmin. Von daher schreibt uns doch sehr, sehr gerne mal. Ihr findet beide unsere Profile unten in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr euch wie gewohnt an modernwork@seibert.group wenden und mir da gerne einmal eure Seele ausschütten. Ich verspreche euch, ihr kriegt eine ausführliche Antwort. Wir können auch gerne mal einen digitalen Kaffee trinken und dann darüber sprechen, was das bei euch für Auswirkungen hat und was ihr so für Gedanken habt. Und jetzt kann ich nur sagen, danke euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an euch und an der Organisation zu arbeiten. Und Jasmin, danke für deine Impulse, dass du die mit reingebracht hast und wir hoffentlich die Teams ein bisschen besser gemacht haben, auch wenn du keinen Workshop direkt jetzt gerade durchgeführt hast, aber zumindest einen neuen Impuls mitgegeben hast.
Vielen Dank dir.
Danke euch und wir hören uns nächste Woche in alter Frische, Dienstag 6 Uhr natürlich wieder. Macht's gut.